Wir schauen uns heute die erste Leica M mit elektronischem Sucher an. Dazu hat Fujifilm die dritte Version der X-T30 vorgestellt. Und wir versuchen sie mal im aktuellen Fuji-Lineup einzuordnen. Sonst gibt es noch ein neues Porträtobjektiv von Wiltrox. Ich freue mich. Auf geht's bei Fotografics News. Herzlich willkommen zurück. Fotografics News geht jetzt schon in die 122. Runde. Also abonniert doch unseren Kanal einmal. So langsam lohnt es sich wirklich. Dafür habt ihr jetzt so ein bisschen Zeit, während ich mal euch von unserem Sponsor erzähle. Fotokoch sponsert natürlich auch diese Folge und natürlich hat auch euer und unser Partner für Fotografie und Videografie mal wieder eine interessante Rabattaktion. Interessiert ihr euch für Panasonic Vollformatkameras, solltet ihr nämlich die Vollformat-Offensive von Panasonic nicht verpassen. Dabei könnt ihr nämlich gleich dreifach sparen, und zwar gibt es bis zu 900 Euro Kamerarabatt, bis zu 300 Euro Objektivrabatt und dann nochmal zusätzlich 300 Euro Kombirabatt, wenn ihr beides gleichzeitig kauft bei bestimmten Bundles. Dabei sind unter anderem die Kameras Lumix S1 2e, die S5 II, die S5 IIX und auch die S5D. Alle Infos und Preise gibt es über den Link in der Podcast- und Videobeschreibung. Starten wir mal mit Kleinkram, der aber trotzdem ganz interessant ist. Rico hat ja vor einiger Zeit die GR4 als neue Premium-Kompaktkamera vorgestellt. Und jetzt hat der Hersteller wie bei den Vorgängermodellen auch noch Versionen mit einem speziellen Monochrom-Sensor und einem Highlight-Diffusion-Filter präsentiert. Die Monochrom-Version soll dabei im Frühjahr 2026 erscheinen. Die Variante mit HDF-Filter kommt wohl noch im Winter 2025. Vielleicht kennt ihr Monochrom-Modelle schon von anderen Kameras. Auch Ricoh lässt dabei das Farbfilter-Array weg und verspricht dadurch eine höhere Lichtausbeute und schärfere Details im Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Dazu gibt es angepasste Optionen für die Bildkontrolle im neuen Schwarz-Weiß-Modell. Bei der neuen HDF-Variante lässt Ricoh den Sensor gleich, ersetzt aber dafür den ND-Filter durch einen eigenen Highlight-Diffusion-Filter. Dabei kann man also per Knopfdruck weichere Lichteffekte erzeugen. Ein Beispiel seht ihr gerade auf YouTube eingeblendet. Preise würde ich euch ganz gerne nennen, aber sie stehen noch nicht fest. Das Basismodell ist allerdings für 1349 Euro erschienen und so werden die neuen Varianten wahrscheinlich ein bisschen teurer sein. In den letzten Wochen kündigte sich ja immer stärker die Fuji X-T30 III an. In den letzten Folgen von Photographics News hatte ich ja dabei auch immer mal erwähnt, dass es ja bereits die X-T50 gibt und ich gespannt bin, was Fuji mit der dritten Generation der älteren X-T30 so vorhat. Und jetzt wissen wir, Fuji übernimmt viele Eigenschaften der im Jahr 2021 erschienenen X-T30 II. Darunter den X-Trans-Sensor der vierten Generation mit 26,1 Megapixeln, den elektronischen Sucher mit 2,36 Millionen Bildpunkten und das Nike nicht schwenkbare Display mit 1,62 Millionen Bildpunkten. Neu ist allerdings, dass Fuji den alten Sensor mit dem aktuellen X-Prozessor 5 kombiniert. Damit verbessert der Hersteller den Autofokus, da er nun die KI-gestützte Motiverkennung modernerer Fujis unterstützt. Die Akkulaufzeit wird zudem ein bisschen besser, da der Prozessor wohl effizienter arbeitet. Und bei der Videoaufnahme schafft die X-T30 III nun 6,2K bei 30 Bildern pro Sekunde. Intern bei einer 422-Farbunterabtastung und 10-Bit. Alternativ gibt es auch 4K bei 60 Bildern pro Sekunde und sogar Open Gate Recording. Optisch ändert sich sonst wenig. Die Kamera ist schön kompakt und wiegt nur 378 Gramm. An der Oberseite finden wir allerdings das Filmsimulationsrad, das wir jetzt schon aus anderen Fuji-Kameras kennen. Das ist nämlich neu bei der X-T30 III. Preislich verlangt Fuji 949 Euro und liegt damit noch knapp unter der Grenze von 1000 Euro. Im Kit für 1099 Euro gibt es dann noch das neue 13 bis 33 mm f3.5 bis 6.3 dazu, das einzeln sonst für 379 Euro angeboten wird. Und ja, mit dem Neuzugang in der X-T30-Serie gibt es jetzt im Grunde genommen zwei Linien bei Fuji mit Kameras, die jeweils ungefähr dieselbe Bildqualität bieten, aber dann unterschiedlich groß und schwer sind und auch unterschiedliche Funktionsumfänge bieten. Wer ein bisschen Geld sparen will, wählt dann eines der Modelle mit dem älteren X-Trans-Sensor der vierten Generation mit 26 Megapixeln, also etwa die neue X-T30 III, die XS20 oder auch die XM5. Wer mehr Geld ausgeben will und die maximale Bildqualität bekommen will, wählt dann die X-T50, die dann kompakt ist, also kompakt mit klassischem Sucher, die XE5, die noch kleiner ist mit Messsucherdesign, als kompakteres Modell oder die X-T5 als Profimodell. Die XT30 III fügt sich also doch besser als erwartet, zumindest aus meiner Perspektive, in das Fuji-Lineup ein. Oder was meint ihr? Schreibt mir das doch mal gerne in die Kommis. Bleiben wir nochmal bei neuen Kameras und schauen uns auch noch die Leica MEV1 an. Auch die erste Leica M-Kamera mit elektronischem Sucher hat sich in den letzten Wochen schon immer wieder angekündigt und wurde ungefähr so vorgestellt, wie wir das auch lange vermutet hatten. Die Kamera basiert also ziemlich vollständig auf der Leica M11. Statt dem klassischen optischen Messsucher sehen wir nun aber den elektronischen Sucher aus der Leica Q3 in der kleinen Kamera. Dieser löst mit 5,76 Millionen Bildpunkten auf und bietet eine 0,76-fache Vergrößerung. Leica musste allerdings die Bildwiederholrate des Suchers reduzieren, die nun bei 60 Bildern pro Sekunde und nicht mehr bei 120 Bildern pro Sekunde liegt. Die neue Leica wird dadurch auch unwesentlich größer, was ich wirklich beeindruckend finde. Es sind jeweils nur so ein paar Millimeter und da ist schon deutlich mehr Technik drin als so ein optischer Messsucher. Das Gewicht sinkt durch den elektronischen Sucher auch sogar von 530 oder 640 Gramm bei der M11 auf nur 484 Gramm bei der MEV1. Weniger gute Nachrichten gibt es bei der Akkulaufzeit, denn die sinkt von ca. 700 Aufnahmen der M11 im Messsucherbetrieb auf nur 240 Bilder gemäß CIPA-Standard. Falls ihr schon eine M11 habt, könnt ihr aber zumindest den Leica BP-SCL7 Akku weiter nutzen. Der kommt nämlich in beiden Kameras zum Einsatz. Ich hatte mir gestern schon mal das Review von Kay Wong auf YouTube zur MEV1 angeschaut, der wohl auch schon recht Übungen mit der M11 und auch anderen Messsucherkameras generell hat. Und der kritisierte, dass es mit der neuen M mit elektronischem Sucher wohl ein bisschen schwerer sei, den Fokus richtig zu treffen. Denn bei klassischen Messsucherkameras legt man ja beim manuellen Fokussieren zwei Bilder übereinander und kann dann wohl recht sicher sein, dass man den Fokus am Ende auch trifft. Bei der neuen MEV1 muss man aber auf die digitalen Hilfsmittel, und die sind eben da nur Focus Peaking und eine elektronische Fokusvergrößerung, zurückgreifen. Und die sei wohl aktuell noch ein bisschen zu umständlich, als dass man zum Beispiel bei der Streetfotografie den Fokus mit sehr lichtstarken Objektiven genau trifft. Die komplette Erklärung und seine Vorschläge zur Verbesserung gibt es bei Kay im Video. Habe ich euch mal in den Shownotes verlinkt. Ich nenne euch jetzt zum Abschluss nochmal den Preis. 7.950 Euro, ein optionaler Handgriff mit passender Belederung, kostet 395 Euro. Und hier würde ich mich auch mal über eure Meinung in den Kommentaren freuen. Ist die MEV noch eine richtige Leica M oder verwässert Leica dadurch das Konzept einer digitalen Messsucherkamera? Schreibt mir das doch mal hier unten hin. Gut, darüber könnt ihr jetzt noch ein bisschen nachdenken. Ich mache mal mit einem seichteren Thema weiter, und zwar mit dem Wildrox 85mm f2.0 Evo, das zu einem Preis von nur 299 Euro für den Sony E-Mount erscheint. Wildrox nutzt dabei 10 Linsen in 8 Gruppen und verbaut 9 Blendenlamellen. Das Gewicht liegt bei 340 Gramm und das Filtergewinde ist mit 58mm vergleichsweise klein für eine 85mm Festbrennweite fürs Vollformat. Natürlich gibt es einen Autofokus und das Objektiv ist gegen Wasser und Staub abgedichtet. Ich habe mir vor einigen Jahren mal das 85mm f1.8 von Wildrox für den E-Mount, ich glaube in der zweiten Generation, gekauft und bin von der Schärfe und dem Autofokus echt immer überzeugt gewesen. Allerdings mag ich ehrlich gesagt die Reproduktion der Farben im Vergleich zu meinen Sigma-Objektiven nicht so wirklich. Bei Aufträgen meide ich da das 85mm meist, da die Bilder ziemlich stark aus den anderen herausstechen und das sieht dann irgendwie nicht so harmonisch aus. Wäre aber natürlich mal interessant zu sehen, ob das beim neuen Evo besser ist. News 5 ist noch ein Objektiv, und zwar auch für den Sony E-Mount. Tamron hat nämlich die zweite Generation des 25-200mm f2.8 bis 5.6 vorgestellt. Falls euch das jetzt schon bekannt vorkommt, Tamron hatte das Objektiv am 9. September bereits als Reaktion auf das neue Sigma 20-200mm f3.5 bis 6.3 DG Contemporary angekündigt. Nun wissen wir auch den Preis, der ähnlich aggressiv ist als die Aktion am 9. September, denn das neue 20-200mm von Tamron kostet nur 849 Euro und ist damit 50 Euro günstiger als das Sigma Pendant. Die Spezifikationen sehen wie folgt aus. Tamron setzt weiterhin auf eine optische Konstruktion aus 18 Elementen in 14 Gruppen, also wieder bei der ersten Generation. Das Gewicht ist mit 575 Gramm ein wenig höher als das des Sigma Pendants, aber dafür bekommen wir mit einem maximalen Abbildungsmaßstab von 1 zu 1,9 ein halbes Makroobjektiv dazu. Wollt ihr mehr Infos zum Objektiv, leite ich euch mal an Marks News. In Shownotes weiter verfügbar sein soll das Objektiv. Aber ab dem 20. November diesen Jahres, also passend zum Weihnachtsgeschäft, gut möglich auch, dass wir noch eine weitere Variante irgendwann für den Nikon Z-Mount sehen. Bestätigt ist die aber aktuell noch nicht. So, Schluss mit lustig. Das Wochenende steht an. Scherz. Ich wünsche euch was und würde sagen, wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Perfekt. Abonniert doch unseren Kanal und macht's gut. Auf Wiederhören. Ciao.